bewogen hat. Ich denke, du erzählst uns einfach mal.
Ja, also gut, morgen erstmal.
Vor einigen Jahren habe ich mal von einer interessanten Umfrage gelesen. Da ging es um das Thema 10 Gebote. Und da wurde gefragt, welche von diesen Geboten sind den Deutschen eigentlich noch wichtig? Bemerkenswerterweise lag das erste Gebot weit abgeschlagen hinten auf dem allerletzten Platz. Du sollst keine fremden Götter haben neben mir, wurde also als das unwichtigste Gebot von diesen 10 Geboten eingestuft. Ist aber eigentlich eine ziemlich fatale Fehleinschätzung. Denn die Reihenfolge dieser 10 Gebote, die ist ja nicht zufällig, sondern das erste Gebot steht an erster Stelle, weil es das wichtigste Gebot von allen ist. Weil es das wichtigste ist, Gott allein Verehrung zu erweisen. Gott allein so uneingeschränkte Loyalität entgegenzubringen. Dass dieses Gebot das Wichtigste ist, das können wir auch daran sehen, dass in der Bibel immer wieder solche Themen aufgegriffen werden, in denen es eigentlich ja um nichts anderes geht als um dieses erste Gebot. Immer wieder macht die Bibel zum Thema, dass wir einen Gott haben und dass es ganz zentral darauf ankommt, ja, ihm Vertrauen entgegenzubringen, auf ihn sich zu verlassen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch in unserem heutigen Predigttext, ich werde uns gleich lesen aus 1. Samuel 14, Vers 46 bis 15, Vers 35, dass da auch dieses Thema wieder aufgegriffen wird. Also hier jetzt im letzten Abschnitt, der sich so zentral nochmal um Saul dreht, da haben wir wieder dieses Thema, wie wir es auch schon hatten, ganz zu Beginn. Im ersten Abschnitt, der sich um Saul drehte, nämlich 1. Samuel 8, dass Gott der wahre König ist, dass ihm unsere ganze Loyalität und Hingabe gelten soll. Es geht da gleich um den Ernst der Sünde, es geht um Ausreden für die Sünde und es geht um den eigentlichen Kern der Sünde. Weil Sünde, Abwendung, im Grunde genommen Rebellion gegen Gott ist, gegen diesen Gott, der allein verehrt werden will. Es geht im Grunde genommen um nichts anderes als das erste Gebot. Du sollst keine fremden Götter haben neben dir. Der erste Punkt ist also der Ernst der Sünde und ich lese uns mal diesen Text aus 1. Samuel 14, Vers 46 bis 15, Vers 9. Also so ein, zwei Abschnitte sind das. Aber Saul ließ von den Philistern ab und zog hinauf, und die Philister zogen in ihr Land. Als Saul die Königsherrschaft über Israel erlangt hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher. Gegen die Moabiter, gegen die Ammoniter, gegen die Edomiter, gegen die Könige Zobas und gegen die Philister. Und wo er sich hinwandte, da gewann er den Sieg. Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug die Amalekiter, und er rettete Israel aus der Hand aller, die es ausplünderten. Sauls Söhne waren Jonathan, Jishwi, Malkishua, und seine zwei Töchter hießen die erstgeborene Merab und die jüngere Michal. Und Sauls Frau hieß Ahinoam und war eine Tochter des Ahimaats. Und sein Feldhauptmann hieß Abner, ein Sohn Ners, der Sauls Oheim war. Kisch, Sauls Vater, und Ner, Abners Vater, waren Söhne Abiels. Es war aber der Krieg gegen die Philister schwer, solange Saul lebte. Und wo Saul einen tapferen und rüstigen Mann sah, den nahm er in seinen Dienst. Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und er musterte sie zu Telem, 200.000 Mann, Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht, weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. Da zogen die Keniter fort von den Amalekitern. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Wenn wir die ersten Verse hören aus diesem Text, aus Kapitel 14 sind das die Verse noch, dann scheint Saul ein durchaus erfolgreicher König gewesen zu sein. Jede Menge siegreicher Schlachten, davon wird uns berichtet. Erfolge gegen die Moabiter, gegen die Ammoniter, gegen die Edomiter, gegen andere Völker und Könige. Tapfere Heldentaten werden uns berichtet. Zahlreiche Töchter und Söhne hat er gehabt, berühmte Mitarbeiter, eine gute Herkunft. Aber was wir in diesen ersten Versen lesen, ist nur so die oberflächliche Bilanz, könnten wir sagen, über seine Herrschaft. Es ist nur so diese Bilanz aus menschlicher Sicht, das aus menschlicher Sicht gezogene Fazit über seine Herrschaft. Aus Gottes Sicht sieht das anders aus. Es gibt da ein gewaltiges Manko und das wird in diesen ersten Versen von Kapitel 15 beschrieben. Es wird deutlich, dass Saul Gott nicht gehorsam ist. Saul ist Gott nicht gehorsam. Und es zeigt sich exemplarisch dieser Ungehorsam in Sauls Weigerung, den Bann. Wir werden noch gleich darüber sprechen müssen. Also wir könnten auch sagen, das Gericht Gottes an den Amalekitern zu vollstrecken. Statt also die Amalekiter vollständig, so hatte Gott das angeordnet hier, statt sie also vollständig zu vernichten, verschont Saul, was ihm wertvoll erscheint. Und unser Text macht das und vor allen Dingen dann auch im Fortgang noch ab Vers 10 und fortfolgende unmissverständlich deutlich, dass dies das Problem ist. Dass dies dieser mangelnde Gehorsam ist, der Gott missfällt. Nun müssen wir sagen, Aufforderung, wie wir sie hier lesen, an dieser Stelle im Alten Testament, den Bann an Völkern zu vollstrecken, das gehört zweifellos zu diesen Stellen in der Bibel, die mit am anstößigsten sind, die mit am meisten Widerspruch und Nachfragen hervorrufen. Und wir müssen natürlich überlegen, was sollen wir denn dazu sagen? Wie passen solche Abschnitte zusammen, ne, mit unserer Vorstellung von Gott als einem Gott, der gut ist, der gnädig ist, der liebevoll ist? Das ist ein komplexes Thema, was man jetzt wahrscheinlich nicht in aller Tiefe behandeln kann. Aber ich glaube, eins muss man sich klar machen, um vielleicht da auch ein Missverständnis vorzubeugen. Es geht an dieser Stelle nicht um eine ethnische Säuberung. Es geht hier nicht um Völkermord. Manche Kritiker werfen das der Bibel vor. Die Amalekiter sollen nicht gestraft werden, weil sie Amalekiter sind. Sie sollen gestraft werden wegen ihrer Sünde. Vers 2 heißt es eindeutig, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. Die Amalekiter, so wird hier also gesagt, sie hatten große Schuld auf sich geladen. Sie hatten Sünde begangen, als sie sich den Israeliten in den Weg stellten und gegen sie auf brutale Art und Weise ankämpften. 2. Mose kann man das dann nachlesen. Es geht hier also nicht um eine ethnische Säuberung, sondern eher schon, wenn man jetzt diesen schwierigen Begriff benutzen will, dann geht es schon eher um eine ethische Säuberung. Also es geht um das Verhalten, das ist ihr Problem. Gott übt Gericht an den Amalekitern und die Israeliten, sie sind gewissermaßen sein Werkzeug dazu. Er übt Gericht an diesen Menschen, weil sie schlimme Sünden begangen haben, weil sie Schuld auf sich geladen haben. Also im Grunde genommen zeigt uns dieser beängstigende Abschnitt und man muss ja sagen, wenn man das so liest, also es läuft einem kalt den Rücken runter, zumindest mir geht das so. Also im Grunde genommen zeigt uns dieser beängstigende Abschnitt, wenn man das so liest, er zeigt uns, wie ernst die Sünde ist. Er zeigt uns, was gewissermaßen uns allen, die wir auch Sünder sind, prinzipiell blüht. Nämlich Gottes Zorn. Gottes Zorn. Also ich glaube, wir tun nicht gut daran, wenn wir uns empören über solchen Text, sondern vielmehr sollte uns diese Geschichte alarmieren. Sie sollte uns alarmieren, weil Gottes Gericht ja immer noch droht. Das ist ja nicht aufs Alte Testament beschränkt, das ist so ein Irrglaube oder auch ein Wunschdenken, dass Gottes Gericht nur eine alttestamentliche Geschichte wäre. Nein, das ist noch aktuell. Im Johannesevangelium heißt es zum Beispiel, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, Vers 36. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Oder Jesus selbst, unser Herr und Meister, er sagt Worte wie diese. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Jesus in Matthäus 13, Vers 41 und 42, unser Herr. Also das sind diese unerquicklichen Worte, die finden wir auch im Neuen Testament. Gottes Gericht droht immer noch. Das ist nicht abgeblasen. Es droht immer noch, weil Sünde eine ernsthafte Angelegenheit ist. Nun weiß ich nicht, wie du darüber denkst, über Sünde. Was vielleicht so deine erste Assoziation ist, wenn du diesen Begriff hörst. Was dir in den Sinn kommt, wenn du mich davon sprechen hörst. Vielleicht denkst du Sünde, ja gut. Jeder macht doch Fehler, ne? So kleine Fehler passieren halt im Trubel des Alltags. Vielleicht assoziierst du Sünde auch eher mit Temposünder oder mit Diätsünder. So nach dem Motto, ist alles nicht so toll, wenn man sich dann 3 Stück Torte reinpfeift, aber letztendlich ist es halt halb so wild. Vielleicht denkst du auch, Sünde, das ist ein Problem, das ist wirklich ein Problem und ich sehe auch, was das kaputt macht in unserem zwischenmenschlichen Leben, dass es Ehen zerstört, dass es Freundschaften kaputt macht, dass es zu Gewalt führt in manchen Fällen sogar. Aber auf der anderen Seite, irgendwie, wir kommen da doch nicht raus aus der Nummer. Wir sind da halt so drin. Wir sind Sünder und das ist nicht zu ändern. Oder möglicherweise denkst du auch, Sünde, das ist ein Konzept, das ist doch völlig überkommen. Das ist doch völlig überholt. Das ist ein untaugliches, ein vielleicht billiges Schwarz-Weiß-Denken. Denn wer kann schon festlegen, was richtig und oder falsch ist? Wer kann schon festlegen, was gut oder schlecht ist? Und du siehst vielleicht diese Rede von Sünde eher so als den Versuch von gewissen Autoritäten vielleicht, dir irgendetwas überzustülpen, was du gar nicht willst, dir das Leben zu diktieren. Was fällt demjenigen überhaupt ein, sich in mein Leben einzumischen? Was ich tue, was gut für mich ist, das bestimme ich doch selbst. Dieses ganze Gerede von Sünde ist eine Zumutung unerträglich im Grunde. Also wie auch immer du das siehst und was du von Sünde hältst, was du darüber denkst, in diesem Abschnitt wird schon deutlich, wie Gott es sieht und wie die Bibel das sieht. Und ich glaube, es wird sehr deutlich, dass aus Gottes Sicht Sünde eine ernste, eine todernste Angelegenheit ist. Weil es Rebellion ist gegen Gott, Auflehnung, weil es Trennung verursacht von Gott, weil es Gott schmerzt und wehtut. Unserem Gott, der allein verehrt werden will. Und so möchte ich dich fragen, also wenn du an Gott glaubst und wenn du die Bibel ernst nimmst, siehst du diesen Ernst der Sünde? Fühlst du diesen Ernst, dieses Gewicht der Sünde? Empfindest du das auch so oder nimmst du das eher so auf die leichte Schulter? Ich will mal versuchen, das so ein bisschen deutlich zu machen mit einer kleinen Veranschaulichung. Also stell dir vielleicht vor, du schaltest die Nachrichten ein und du hörst von einer Katastrophennachricht. Irgendein Erdbeben vielleicht am anderen Ende der Welt. So und so viele Tote, noch mehr Verletzte und unzählige Obdachlose. Eine große, große Katastrophe. Ich glaube, für den Moment dieser Nachricht, vor allen Dingen, wenn wir noch Bilder dazu sehen, für den Moment dieser Nachricht sind wir alle betroffen. Natürlich. Das ist schlimm, das so zu sehen. Aber ich nehme an, dass die meisten von uns auch ziemlich schnell danach, wenn die Nachrichten vorbei sind, wenn wir Radio oder Fernsehen oder so ausgeschaltet haben, dass wir die meisten von uns ziemlich schnell zu diesen schrecklichen Nachrichten auch auf Distanz gehen können. Dass wir gar nicht so große Schwierigkeiten haben, auch nur wenige Minuten später wieder fröhlich zu sein. Auch zu lachen vielleicht. Und ein Stück weit ist es auch so, dass es diese Fähigkeit sicherlich braucht in unserer Welt. Sonst könnten wir angesichts der vielen schlechten Nachrichten ja unser Leben kaum noch gestalten. Also da ist so eine gewisse emotionale Distanz, glaube ich, recht schnell dann auch da. Angenommen aber mal ein etwas anderer Fall. Du schaltest nicht den Fernseher ein und hörst die Nachrichten vom anderen Ende der Welt, sondern du bekommst vielleicht einen Anruf und du bekommst da eine schlechte Nachricht mitgeteilt. Vielleicht von einem Freund, von jemandem aus der Verwandtschaft. Und du erfährst vielleicht von einer schweren Krankheit, von plötzlicher Arbeitslosigkeit, von einem Unfall, von einer menschlichen Tragödie. Der Ehepartner ist vielleicht weggelaufen oder irgendetwas anderes. Kennst du diesen Moment, wenn dich so eine Nachricht erreicht von jemandem, der dir wirklich nahesteht, der dir wirklich richtig wichtig ist? Das ist doch noch etwas ganz anderes, als wenn du von einem Erdbeben hörst am anderen Ende der Welt. Da hast du auf einmal so einen Kloß im Hals. Du musst schwer schlucken. Und du glaubst es regelrecht zu spüren, wie dir dein Herz so in die Hose rutscht. Und da ist nichts mehr von emotionaler Distanz. Und du kannst auch, nachdem du den Hörer aufgelegt hast, wahrscheinlich an nichts anderes mehr denken als an diese Sache. Und fröhlich sein ist schon ja gleich völlig zu vergessen. Ihr Lieben, wie ist das mit unserer Sünde? Wie ist das mit uns und der Sünde? Ist das zwar irgendwie eine schlechte Nachricht? So wie das Erdbeben am anderen Ende der Welt vielleicht, die wir dann zwar hören und ja, es ist irgendwie doof und wir schieben es aber weg und gehen auf Distanz. Oder fühlst du diese Schwere der Sünde? Dass du es merkst, dass du merkst, es lastet irgendwo auch auf mir. Dass es ernst ist. Bedenken wir, Gott nimmt das ernst. Er nimmt es sehr ernst. Und wir sollten das auch tun. Ein zweiter Punkt, Ausreden für die Sünde. Wir lesen jetzt mal weiter den Rest des Kapitels 15. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde gesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? Und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul: Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach: Sag an. Samuel sprach: Ist's nicht so? Obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels. Denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr gesandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rockes, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt er nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Saul aber sprach: Ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Und Samuel sprach: Bringt Agag, den König von Amalek, zu mir. Und Agag ging hin, zu ihm zitternd, und sprach: Fürwahr, bitter ist der Tod. Samuel aber sprach: Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. Und Samuel hieb den Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging hin nach Rama, Saul aber zog hinauf in sein Haus zu Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr, bis an den Tag seines Todes, aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Vielleicht können wir mal das Fenster schließen, oder? Wir können es uns nachher nochmal aufmachen, aber ich glaube, hier ist viel frische Luft reingekommen. Und es ist wirklich kalt geworden, ja. Gut, zurück zu Saul und Samuel. Also Samuel hat Gottes Wort empfangen. Er macht sich umgehend auf zu Saul. Und dieser, der ist noch ganz in Hochstimmung nach diesem erfolgreichen Kampf gegen die Amalekiter. Aber Samuel ist wenig zimperlich, sondern ohne Umschweife weist er ihn hin auf das Problem und er deckt seine Schuld auf. Ne? Was ist das für ein Blöken von Schafen, das mir hier zu Ohren kommt? Was ist das für ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Vers 14. Saul ist ertappt. Er ist Gottes Wort nicht vollumfänglich gehorsam gewesen. Und ja, nach einer längeren Unterhaltung gesteht er zwar seine Sünde ein, Vers 24 und auch Vers 30 finden wir solche Worte. Aber es wird auch deutlich, wenn man diesen ganzen Abschnitt so in der Gänze anschaut, wird auch deutlich, dass es bei Saul keine Umkehr von Herzen ist. Vielmehr sucht er nach Ausflüchten für seinen Ungehorsam. Er sucht nach Entschuldigung, er sucht nach Ausreden. Nach Entschuldigung und Ausreden, die vielleicht auch manchmal bei uns vorkommen, zu denen auch wir manchmal vielleicht neigen. Und ich möchte mal mit uns darauf einen Blick werfen, was sind denn das so für Ausreden? Die sind nämlich sehr menschlich. Und die erste Ausrede, die Saul hier vorbringt, die lautet: Schau doch mal auf das, was ich vollbracht habe, lieber Samuel. Schau doch mal auf das, was ich hingekriegt habe. Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht, Vers 20. Ich bin doch den Weg gezogen, den mich der Herr sandte. Mit anderen Worten, lieber Samuel, guck doch bitte nicht so sehr auf das, was ich nicht hingekriegt habe, sondern schau doch auf die Dinge, die ich geschafft habe. Das ist doch immerhin schon eine Menge, oder? Also dahinter steckt so diese Annahme, dass teilweise Gehorsam ausreichend ist. Besser ein bisschen Gehorsam als gar kein Gehorsam. Und es ist natürlich sehr einfach dann, auf diese Art und Weise Sünde zu entschuldigen. Also der eine, der sagt vielleicht, ja, ich habe hier den Bruder nach dem Gottesdienst mit unfreundlichen Worten beschimpft, aber immerhin, ich bin zum Gottesdienst gegangen. Immerhin. Oder der Nächste sagt, ja, ich habe mir vielleicht im Internet da irgendwelche Softpornos reingezogen. Aber immerhin, ich habe mir nichts Schlimmeres angesehen. Also, teilweise Gehorsam ist eben auch ungehorsam. Und er entschuldigt diesen nicht. Die zweite Ausrede, auch sehr menschlich. Saul sagt, es machen doch alle. Es machen doch alle. Vers 21. Das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, dein Gott, zu opfern in Gilgal. Mit anderen Worten, nicht nur ich habe so gehandelt. Die anderen auch. Samuel, es ist unfair, dass du jetzt gerade mich da rausgreifst. Die anderen waren doch genauso drauf. Die haben doch das Gleiche getan. Und doch, wir wissen es alle, eigentlich ist es keine Entschuldigung. Ist auch ganz logisch, ne? Ich meine, stell dir vor, du wirst beim Ladendiebstahl erwischt. Da kannst du auch nicht hingehen und sagen, wissen Sie was, es gibt viele Menschen, die Dinge im Laden stehlen. Das bin nicht nur ich. Und wissen Sie was, es gibt sogar Leute, die kommen mit Waffen, die benutzen Pistolen, um Geschäfte zu überfallen. Jetzt lassen Sie mich doch einfach laufen. Also das funktioniert nicht vor Gericht und das funktioniert auch nicht bei Gott. Jeder von uns ist verantwortlich für seine eigenen Handlungen. Und wir sollen unser Verhalten nicht durch den Vergleich mit anderen rechtfertigen, sondern uns an Gottes Wort orientieren, uns damit vergleichen. Das ist der Maßstab. Die nächste Ausrede, die wir bei Saul finden, die geht dann so. Er sagt, eigentlich war es doch vernünftig, so zu handeln. Vers 15. Von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern, dem Herrn, deinen Gott. Anders gesagt, alle diese Tiere jetzt hier ja, zu töten, das schien uns als eine Verschwendung zu sein. Ist doch schade drum. Und so dachten wir, wir führen die ganzen Tiere einem besseren Zweck zu. Wir opfern sie Gott. Klingt sehr vernünftig. Klingt auch schon ziemlich geistlich. Klingt genauso vernünftig wie vielleicht das christliche Spendenwerk, das sich dazu entschloss, die Softwarelizenz, die nur für einen Computer bestimmt war, gleich auf allen 30 vorhandenen Geräten zu installieren. Es hat so viel Geld gespart. So viel Geld, dass wir jetzt für den eigentlichen Zweck, für den eigentlichen Dienst nutzen konnten. Klingt vernünftig. Und es ist auch Diebstahl. Also Vernunft, gesunder Menschenverstand, könnten wir auch sagen, sticht nicht Gottes Wort aus. Im Gegenteil, gerade vielleicht dann, wenn die Forderung von Gottes Wort unserem Verstand ein paar Schwierigkeiten bereiten, wir vielleicht manchmal das nicht ganz so nachvollziehen können, es nicht so ganz plausibel aussieht, dann sind wir aufgerufen, uns gerade dann zu unterstellen, weil gerade das zeigt doch unser Vertrauen zu Gott, gerade in diesen Fällen. Aber Saul, er hat noch eine vierte Ausrede hier parat. Er sagt, ich habe es doch für Gott getan. Auch nochmal Vers 21. Das Volk hat von der Beute genommen, Schaf und Rinder, das Beste vom Gebannten. Für welchen Zweck? Um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Also er sagt, ja, die Tat an sich, das war vielleicht nicht so gut, das mag Sünde gewesen sein, aber Samuel, schau doch mal meine Motive an. Die waren gut. Ich habe es in bester Absicht doch getan. Wir können vielleicht sagen oder uns vorstellen, da sind Leute am Tratschen und sie sagen hinterher, naja, ich dachte, es wäre vielleicht wichtig, dass das mal jemand weiß. Oder jemand anders überschreitet vielleicht die Geschwindigkeitsbegrenzung, ja, total. Aber immerhin, er war ja auf dem Weg zur Gemeinde. Ein gutes Ziel. Oder wieder jemand anderes, er erzählt vielleicht im Gottesdienst aus seinem Leben, schmückt sein Zeugnis kräftig aus, erzählt Dinge, die gar nicht so waren, damit es eindrucksvoller wird. Aber er hat es ja für Gott getan, damit Menschen beeindruckt sind und sich bekehren. Wir sollten nicht vergessen, jede Sünde richtet sich gegen Gott, richtet sich gegen ihn. Auch wenn unsere Motive noch so gut sein mögen. Und sie können ja vielleicht manchmal wirklich gut sein. Gott hat es doch nicht nötig, dass wir seine Gesetze überschreiten, dass wir sie brechen, damit er das Ziel erreicht, was er erreichen möchte. Das hat er nicht nötig. Und eine fünfte, eine letzte Ausrede hier von Saul, das ist vielleicht sogar die ehrlichste hier an dieser Stelle. Vers 24 sagt er, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Ich glaube, dass Furcht vor Menschen, Ablehnung, diese Furcht, Ablehnung erfahren zu müssen, dass das ein ganz häufiger Grund ist für Sünde. Wir gieren doch danach, von anderen angenommen zu werden, von anderen geschätzt zu sein, beliebt zu sein. Und wir tun, was auch immer es kostet, um von ihnen eben akzeptiert zu werden. Und dieser Gruppendruck, der kann dann dazu führen, dass Menschen Dinge mitmachen, die sie eigentlich gar nicht wirklich selbst bejahen. Das gibt es, ne? Das wissen wir. Das führt dazu, dass manche dann etwas sagen, was sie hinterher bereuen oder bei irgendeiner Sache mitmachen, von der sie selbst wissen, dass sie völlig verkehrt ist. Das ist diese Neigung in uns, dass wir, was auch immer es kosten mag, tun, nur damit wir reinpassen in diese Gesellschaft, in der wir uns befinden, in dieser Gemeinschaft, in der wir uns bewegen, in diesem Umfeld, in dem wir gerade sind, vielleicht unter Kollegen oder wo auch immer. Jesus aber sagt, er will uns das austreiben, diese Furcht vor Menschen. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Matthäus 10, auch so ein wirklich herausfordernder Satz hier. Er will uns damit aber Mut machen. Schauen wir nicht auf diese Menschen. Schauen wir auf Gott. Und bedenken wir, dass jede Sünde, so klein sie sein mag, letztendlich ein Angriff auf ihn ist und ihn verletzt. Ein Angriff auf ihn, auf unseren Schöpfer und Erlöser. Ja, also 5 Ausreden hier, 5 Entschuldigungen, 5 Ausflüchte, Relativierungen und ich glaube, wir kennen manches davon. Menschliche Reaktion. Gehen wir da diesem Ding nicht auf den Leim. Denn es bleibt dabei, dass Gott die Sünde, jede Sünde, ernst nimmt. Ein dritter Gedanke, der Kern der Sünde. Wir wollen mal jetzt noch überlegen, was ist denn eigentlich das Hauptproblem hier? Was steht dahinter? Was ist wirklich da drin, wenn wir zum Kern vordringen? Bei allen Ausreden Sauls, bei diesen Ausflüchten, zu denen wir ab und an sicherlich auch neigen, da ist der Kern des Problems doch folgender, dass stets wir es sind, die über richtig und falsch hier entscheiden. Es ist nicht mehr Gott, der Kraft seiner Autorität als Schöpfer und als Herrscher über diese Welt das festlegt, sondern es sind wir als Geschöpfe, die wir ja auch eigentlich nur einen ganz begrenzten Horizont haben, die wir gar nicht diesen Überblick haben über alle Zusammenhänge dieser Welt. Es sind dann wir, die auf einmal über richtig und falsch entscheiden. Und im Grunde machen wir uns damit, uns selbst oder unseren Willen, könnten wir auch sagen, wir machen damit uns selbst und unseren Willen zum Götzen. Und das ist das Kernproblem. Das Kernproblem, gerade in unserer Zeit, in der wir leben. Dass Selbstverliebtheit und Ich-Zentrierung, dass sie wuchern, mehr und mehr und den Lebenswandel des Einzelnen voll und ganz bestimmen. Na, früher war das mal ein bisschen anders, da gab es so Institutionen, Familie, Staat, Religion vielleicht und das hat die Lebensweise maßgeblich bestimmt. Und heute ist es eigentlich allein das Individuum, der Einzelne, seine Ansichten, seine Bedürfnisse, die die Kontrolle so komplett übernommen haben. Na, es gibt da diese Frage, die ständig gestellt wird, was bringt mir das? Was bringt mir das? Ja, bringt genau das zum Ausdruck, diese Haltung. Dass man vor allen Dingen auf sich hört, auf seine Gefühle, auf seine Wünsche, seine Vorstellung. Und natürlich sind wir als Gläubige, als Christen von dieser Haltung auch nicht völlig frei. Das ist diese moderne Form des Götzendienstes. Ich, ich, ich. Selbst Gott sein wollen. Und ist damit der Kern hier. Der Kern der Sünde. Was ist aber dann die Alternative? Ne? Worauf kommt es an? Schauen wir auf Vers 22 und 23. Es wird hier angesprochen in diesem Text. Samuel aber sprach jetzt zu Saul, meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie, also genauso, wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Und die Antwort gibt er dann auch. Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Und aufmerken. Ne? Aufmerken, zuhören, besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Herrnwort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Auf Gott hören. Das so in sich aufnehmen. Das dann umsetzen und leben, ist besser. Das zu tun, darauf kommt es an. Nun ist das ja zugegebenermaßen so eine Sache, ne, mit Gehorsam, Gehorchen. Das sind so Ausdrücke, ja, da denken wir vielleicht an Hunde, die sollen gehorchen. Aber wir als freie, mündige, erwachsene, selbstbestimmte Menschen, da sträuben sich bei manchem so ganz intuitiv die Nackenhaare. Und mancher beginnt vielleicht innerlich schon, ja, zu rebellieren. Und doch kommen wir auf die schiefe Bahn, wenn wir Gott nicht allein verehren und uns seinem Willen, ja, unterstellen. Wie das geschieht, das macht uns das Beispiel des Volkes Israels ganz deutlich. Israel hatte das erlebt. Gott befreit sie aus Ägypten, aus der Sklaverei und wunderbar, und trotzdem verpflichten sie sich anderen nicht existenten Göttern, weil das die bedauerliche normale Tendenz des Menschen ist. Wir machen uns unsere eigenen Götter zurecht und unterwerfen uns ihnen. Wir verehren Gegenstände, die wir selbst produziert haben. Und die israelitischen Propheten, die machen diese beißende Ironie ganz deutlich dieser Geschichte, indem sie dann ja darauf hinweisen, hier der eine Teil des Holz, ne, das wird verbrannt, das wärmt uns im Winter, und der andere Teil des Holz, da wird ein Gott draus geschnitzt und man wirft sich davor nieder. Und das Unheimliche an dieser Sache ist, dass diese Götter, die eindeutig Menschenwerk sind, dass sie doch eine Faszination und so einen gewissen Sog auf den Menschen ausüben. Und hier liegt das Problem auch für uns moderne Menschen. Wenn wir nicht Gott allein verehren und uns ihm unterstellen, dann haben wir nämlich nur noch zwei Ersatzoptionen, zwei andere Möglichkeiten. Wir können uns eben für diese Anbetung der Götzen entscheiden, egal ob primitiv geschnitzte Holzfiguren oder moderne Götzen, wie das Karrierestreben vielleicht. Oder wir setzen auf die Selbstvergötterung der Menschen, des Menschen. Was will ich? Was tut mir gut? Zwei Wege, die beide nicht in die Freiheit führen, sondern in neue Abhängigkeiten und Bindung. Aber Gott zu verehren, sich ihm zu unterstellen, alleine ihm loyal zu sein, das führt in die Freiheit. Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen manchmal als Mensch, aber das führt in die Freiheit. Gott allein verehren, ihm gehorchen, das ist der Weg auch zur Freude, zum Segen. Also hören wir auf ihn. Spitzen wir die Ohren, wenn er spricht. Hören wir wirklich auf ihn, weil es damit ja beginnt und losgeht. Kehren wir um zu ihm. Sagen wir ihm unsere Sünde. Vielleicht müssen wir das mal wieder einüben, ich weiß es nicht. Dass wir ihm das wirklich bekennen, frei und ohne Ausflüchte. Und empfangen wir dann Vergebung, dass wir neu anfangen können. Denn das ist ja die ganz große Chance, die sich uns bietet. Ne? Saul damals, und damit beendet das ja hier auch ziemlich bitter, diese Geschichte. Saul damals, er wird verworfen. Ihm wird das Königtum genommen. Er hat da keine Zukunft mehr. Es ist aus für ihn. Ein Neuanfang ist für ihn nicht mehr so möglich. Aber jetzt, bei uns, in unserer Zeit, in Jesus Christus, kann ein Neuanfang immer geschehen. In Jesus Christus kann Gott uns nämlich treu bleiben, obwohl wir untreu sind. Im Kreuz, wir wissen das, da kommen ja die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes auf der einen Seite und eben seine Liebe und Gnade auf der anderen Seite, ne? Da kommen die so zusammen. Und beides geht miteinander, beides funktioniert miteinander. Deshalb vertrauen wir auf ihn. Jesus ist der Weg zum Vater, er ist der Weg zu Vergebung und zu Neuanfängen. Vertrauen wir ihm, fangen wir neu an, richten wir uns auf unseren Gott. Richten wir uns aus auf unseren Gott. Auf unseren Gott, der allein wahre Gott ist, der allein wahre König ist. Der auf unseren Gott, der alleine verehrt werden will. Richten wir uns aus auf ihn. Zu seiner Ehre und zu unserem Segen. Amen.